Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einem Ausflug in die BRD der 80er Jahre, genauer gesagt nach Berlin-Kreuzberg. Damals noch nicht der teure Bezirk am Landwehrkanal, sondern eher ein Sammelbecken für alle, die wenig Geld hatten. Und über eine ganz spezielle Gruppe hat mein Gast sein neues Buch geschrieben, der Journalist Paul-Christoph Gäbler. Hallo Herr Gäbler, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
36 Boys ist der Titel Ihres Buchs. Stellen Sie uns die doch mal vor. Was waren das für Jungs?
Man könnte sagen, es war so die erste türkischstämmige organisierte Kreuzberger Gang, die sich eben Mitte der 80er, Ende der 80er gegründet haben. Zum Teil eben als Reaktion auf die zunehmenden fremdenfeindlichen und rechtsextremen Übergriffe, die es damals gab. Natürlich halt aber auch, um so ein bisschen zu, ja, so ein bisschen zu überdecken, dass man so eine gewisse Perspektivlosigkeit letztendlich in diesem Land gesehen hat. Und sich dagegen eben zu wehren, zu organisieren, das war Sinn der Gründung der 36 Boys.
Und Sie haben ja einige von denen auch kennengelernt und gesprochen für Ihr Buch. Sitzen die jetzt alle vor dem Radio und hören uns zu?
Das hoffe ich doch sehr, würde ich sagen. Oder?
Ja, dann grüßen wir die doch mal.
Liebe Grüße, ja.
Ja, Paul-Christoph Gäbler, wir steigen gleich richtig ein in die Geschichte dieser Gang, die doch ziemlich viel über unser Land erzählt. Paul-Christoph Gäbler ist heute bei mir Journalist und Autor von zwei Büchern über die Ärzte und die Red Hot Chili Peppers, also Musikgruppen. Und jetzt erzählt er die Geschichte einer ganz anderen Gruppe, nämlich die 36 Boys. Das war eine Jugendgang in Berlin-Kreuzberg der 80er Jahre. Herr Gäbler, das ist für Sie ja eigentlich graue Vorzeit, also Geschichte. Sie sind selbst Jahrgang 93. Wie sind Sie überhaupt auf diese Gang gestoßen?
Also es gab damals, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, einen sehr schönen Film vom RBB, der einzelne Protagonisten von damals auch mal vorgestellt hat. Und den haben ziemlich viele Menschen gesehen, unter anderem ich und auch mein Agent. Und da kam die Idee von meinem Agenten halt damals auf, da könnte man auch ein richtig schönes, erzählendes Sachbuch zumachen. Gerade halt eben noch mit dem Fokus, dass es dann vielleicht auch noch für Leute interessant ist, die die Zeit eben nicht mitbekommen haben, so wie ich zum Beispiel. Also ich habe ja auch dann selber nochmal das eine oder andere über meine Heimatstadt gelernt. Und ja, letztendlich ist dann dieses Buch dabei herausgekommen und
Und jetzt ist ja auch so Gewalt unter jungen Migranten ein Riesenthema immer wieder bei uns in der Gesellschaft, in der Politik. War das auch ein Grund, da nochmal drauf zu gucken?
Nicht im Speziellen. Ich würde das auch ehrlich gesagt sogar weiten. Ich glaube nicht, dass das ein migrantisches Problem ist. Mhm. Ich glaube, dass wir gerade eine generelle Zunahme von Gewalt haben und also unabhängig davon, wo die Leute letztendlich herkommen. Wir hatten auch letztendlich eine Generation gerade, die 2 Jahre zu Hause rumsaß und sich gelangweilt hat und nicht, also doch sehr hart zu spüren bekommen hat, dass es nicht um sie gerade geht in den politischen oder in gesellschaftlichen Fragen. Also so gesehen sage ich jetzt auch mal aus der Soziologie würde ich jetzt sagen, sollte einen nicht unbedingt verwundern, dass es so weit kommt oder dass jetzt diese Dinge geschehen. Aber es war schon, also ich sag mal, beim Schreiben war schon immer für mich so ein bisschen im Hinterkopf, es soll insbesondere halt auch für junge Leser und Leserinnen verständlich und erlebbar sein. Deswegen ja auch die Idee, das als erzählendes Sachbuch dann auch zu konzipieren.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Buch hat ja so quasi wie so Spielszenen, die lesen sich wie ein Roman und da schildern sie das Leben der Jungs und wie die miteinander reden und so. Dann gibt es aber auch wieder so Kapitel, die richtig Zeitgeschichte, Migrationsgeschichte, würde ich fast sagen, aufarbeiten, die auch verdeutlichen, was für einen schweren Stand diese Jugendlichen damals auch hatten. Was würden Sie sagen, hat die da überhaupt in diese Gang reingetrieben?
Es war zum einen dieses Gefühl, nicht so richtig zu wissen, was in ein paar Jahren sein wird und teilweise ja noch nicht mal, was irgendwie nächsten Monat sein wird. Fast alle Gastarbeiterkinder sind mit diesem Gefühl aufgewachsen, Mama und Papa könnten jederzeit wieder zurückgehen. Das war ja auch das erklärte Ziel von den allermeisten, auch das erklärte Ziel der Politik. Die bleiben jetzt hier ein paar Jahre, dann wird gearbeitet und dann ist das Geld da, um sich ein Haus irgendwo am Schwarzen Meer zu kaufen. Das hat sich für die allermeisten nicht eingestellt. Ich glaube, auch viele der Kinder haben das schon relativ früh auch gecheckt, dass die Eltern nicht zurückgehen werden. Aber man wusste es halt nie so richtig. Man war halt eben so letztendlich zwischen zwei Welten gefangen, nicht so wirklich, also nicht deutsch genug, um dann hier vollwertig anerkannt zu werden. Und gleichzeitig aber auch, das fand ich dann immer sehr interessant, haben mir eigentlich alle erzählt, wenn sie dann in der Türkei waren, stellen sie wiederum auch fest, also richtig gehören wir irgendwie auch nicht rein, ne? Weil wenn uns das türkische Wort nicht einfällt, dann greifen wir aufs Deutsche zurück und das versteht dann ja auch niemand. Also einer meinte mal, das fand ich dann doch sehr, sehr, sehr stilprägend, dass er immer, wenn er in der Türkei ist und da vor allem halt geschäftlich war, hat er sich immer unfassbar geärgert, dass alle zu spät sind. Und dann hat er so selber gemerkt, verdammt, dann bin ich jetzt offensichtlich doch deutsch geworden. Ne? Weil das kennt er dann in dieser Form dann einfach nicht. Oder vor allem dieses sich darüber aufregen, das war ihm dann neu.
Das klingt so, als ob die recht offen mit Ihnen gesprochen hätten. Wie haben Sie denn überhaupt da Kontakt aufgenommen und waren die denn auch gleich bereit dazu?
Sehr, würde ich sagen. Also ich würde fast sogar eher noch hinzufügen, dass die allermeisten, mit denen ich da geredet habe, ein sehr großes Interesse daran hatten, dass ihre Geschichte erzählt wird. Ich meine, das war deren Jugend, ne? Das war deren goldene Zeit. Und insbesondere Muchi Tosun, also der auch erklärte Gangchef, hat es ja dann später auch geschafft mit seiner Modemarke 36 Boys. Er hat es ja dann noch als Modelabel nochmal neu ins Leben gerufen. Und ich würde sagen, das war auch ein bisschen der Grund, dass das jetzt noch so virulent ist und dass die Geschichte der 36 Boys und auch dieses Logo, der Name weiterhin so präsent ist in dieser Stadt.
Definitiv. Mhm. Und das hat ja auch nochmal einen besonderen Thrill, weil es waren ja nicht alle Mitglieder türkische Gastarbeiterkinder, sondern es gab auch einen zumindest, der bei Ihnen da so rausstrahlt, der heutige Sternekoch Tim Raue. Können Sie mal erzählen, wie der da überhaupt reingekommen ist?
Tim hatte selber ein wahnsinnig schweres Elternhaus. Also der Vater, der auch immer wieder aus Berlin weggezogen ist, und dann musste Tim dem so hinterherziehen, weil es mit der Mutter auch nicht so geklappt hat. Dazu ganz viel Gewalt auch erfahren. Und das war für ihn, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Gefühl als Ausgestoßener, als derjenige, der irgendwie nicht genau weiß, warum, was mit ihm eigentlich nicht stimmt, warum er hier so behandelt wird. Und dann der Kontakt eben zu diesen türkischen Jungs, die in ähnlichen Situationen aufgewachsen sind, auch wenn man es natürlich immer ein bisschen schwierig vergleichen kann. Ich glaube, das sagt auch Tim dann immer wieder, das war seine Familie, das war der Familienersatz. Na, Jungs, die weitestgehend ohne Vater aufgewachsen sind oder mit einem sehr, sehr schwierigen Vaterbild, wenn überhaupt. Die Väter waren ja in der Regel nicht so präsent, haben 6 Tage die Woche gearbeitet. Und dann fehlt halt was. Dann fehlt auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann fehlt aber vor allem halt auch dieses Gefühl von Anerkennung innerhalb einer Gesellschaft. Und wenn das nicht kommt, das wissen wir auch aus der Soziologie sehr gut, ja, dann bricht sich das irgendwo anders Bahn. Und dann eben zum anderen halt eben auch durch, das Abziehen von anderen Leuten in Kreuzberg. Natürlich halt aber auch mit den Straßenschlachten mit anderen Gangs.
Und Tim Raue mussten Sie auch nicht groß überreden, der hatte auch gleich Lust dazu.
Nö, das war wirklich sehr, also mit Tim konnte ich wirklich alles fragen. Das waren immer wirklich sehr, sehr angenehme Gespräche.
Jetzt ist Ihr Buch ja auch so eine Zeitreise in dieses Kreuzberg der 80er Jahre. Kreuzberg 36 ist ja legendär. Ich musste beim Lesen auch immer wieder an Sven Regeners Romane, Herr Lehmann und Wiener Straße und so denken. Wie würden Sie das beschreiben, wie Kreuzberg damals war, auch gerade eben für migrantische Familien?
Also erstmal möchte ich mich bedanken für den Vergleich zu Sven Regener. Das ehrt mich wirklich sehr und das war auch tatsächlich beim Schreiben immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube, wenn man es jetzt mit heute vergleicht, es fällt natürlich als erstes auf, wie grau damals dann noch alles war. Also unabhängig jetzt, ob man Schwarz-Weiß-Fotos oder Farbfotos anguckt, hat man das Gefühl.
Kohleofen auch noch überall.
Genau, Kohleofen, die Toilette irgendwo auf dem Parterre, die man sich dann so mit 4, 5 anderen Haushalten geteilt hat. Also es hat mit dem Hochglanz-Kreuzberg von heute, würde ich sagen, nahezu nichts mehr zu tun. Es gibt manchmal noch so ein paar kleinere Inseln in Kreuzberg, wenn man dann noch an so einer alten Fassade vorbeirennt oder ein Gebäude, was vor sich hin rottet und sowas. Und so sah damals sehr standardmäßig eigentlich alles in Kreuzberg aus. Wenn man, also wurde mir jetzt gesagt, das ist natürlich immer so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt 93-Jährige dann so aus der Vergangenheit rezipiere, aber in der Regel war das eher so, wenn man gesagt hat, ja, ich wohne in Kreuzberg, hat man mitleidige Blicke bekommen. Mhm. Ja, das war halt wirklich nicht angesagt. So, das waren halt dann so die paar ganz Beinharten, die sich dann dort niedergelassen haben. Und unter anderem deshalb haben sich ganz viele türkische Familien dort halt niedergelassen, weil die Wohnung wollte keiner haben. Die Mauer war direkt nebenan. Im Fall eines ottomanen Konflikts war das alles in der ersten Reihe. Also das war einfach für jemanden, der, ich sag mal, einigermaßen situiert war, nicht sonderlich attraktiv, da zu wohnen. Und dementsprechend haben das dann die türkischen Familien weitestgehend dann halt für sich in Anspruch genommen. Jetzt sind das mit die teuersten Wohnungen, die man in Berlin so mieten kann.
Also unbedingt. Und aber zu diesen Linksautonomen zum Beispiel, das ist ja auch sowas, was man mit Kreuzberg verbindet. Die 1. Mai-Proteste, der brennende Supermarkt am Görlitzer Park und so. Da hatten die ja dann auch irgendwie keine Berührungspunkte. Ist man doch so ein bisschen unter sich geblieben.
Ja, das ist immer ganz interessant, weil die inhaltliche Nähe gerade halt von, sag mal, den K-Gruppen oder auch von den von diesen meistens ja dann auch aus zugezogenen Linken, die fanden das zwar alles immer super attraktiv, ne, so dieses proletarische Potenzial, was dann diese Jungs da mitbringen. Aber so wirklich, also ich glaube, eine politische Ebene hatte das in dem Sinne nicht. Das gab natürlich schon auch diesen Selbstverteidigungskampf gegen die Skinhead-Gruppen, die sich damals eben weitestgehend aus Charlottenburg und später dann halt eben noch aus Ostberlin halt eben dazugekommen sind. Da gab es schon diesen Selbstverteidigungsaspekt, aber eine politische Gruppe in dem Sinne war das nicht.
Dabei hätte es ja durchaus Anlass gegeben, wenn man sich anguckt, auch was Sie da zitieren, was Spitzenpolitiker wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt da so von sich gegeben haben. Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze und solche Zitate haben Sie da. Das ist ja eigentlich politischer Sprengstoff gewesen. Das hat die Jungs auch so natürlich da in diese Außenseiterrolle noch mehr reingedrängt.
Ja, definitiv. Also man muss sich immer vor Augen führen, dass Helmut Kohl, als er ins Amt kam, eigentlich den Plan hatte, jeden zweiten Türken wieder rauszuschmeißen. Das hat er nicht öffentlich gesagt. Das hat er in einer geheimen Unterhaltung mit Margaret Thatcher damals mal dann zu Wort ins Protokoll gegeben. Er hat das öffentlich ein bisschen softer formuliert, aber der Plan war ganz klar. Wir wollen, ich glaube, 750.000 Menschen wollen wir aus diesem Land raus haben, weil er der Meinung war, die gehören hier nicht hin und die passen sich nicht an und das waren ja eh nur Gastarbeiter, die sollen ja wieder weg. Also das hat natürlich so ein Klima einfach ausgelöst und wie Sie auch gerade sagten, also die SPD zur damaligen Zeit hat das jetzt nicht sonderlich viel besser gemacht, die hat da nicht gegengehalten. Die hat sich, wenn dann sogar noch immer versucht, auf diesen Zug irgendwie aufzuspringen und irgendwie zu versuchen, Wählerrechts der CDU noch abzugreifen. Wer da erstaunlicherweise immer dagegen gehalten hat, die Älteren erinnern sich, die FDP war das tatsächlich. Die war dann immer noch so auf dem Trichter, nein, wir sind ein Einwanderungsland, wir müssen das annehmen, so wie es ist und uns letztendlich darum kümmern, dass diesen Menschen hier gut geht.
Hatten Sie denn da eigentlich beim Recherchieren und Schreiben nicht ständig so Echo-Gefühle zu heute?
Absolut. Also ich sag mal, 750.000 Menschen aus dem Land bringen oder Remigration, ich persönlich sehe da jetzt nicht so den riesengroßen Unterschied. Das ist zum einen natürlich ein bisschen ernüchternd, wenn man sich anguckt, wie auch teilweise linke Politiker ja damals dann rechte Ressentiments bedient haben, um sich irgendwie beim Wähler einzuschleimen. Zum anderen macht es schon auch ein wenig Hoffnung, wenn man halt dann sieht, wir haben ein paar Dinge gelernt politisch. Wir haben zum Beispiel halt gelernt, dass es einfach nichts bringt, das abzustreiten, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das ist nun mal einfach so, ne? Wie man das jetzt selber findet oder nicht. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Gedanken einfach so ein bisschen weiter noch vertiefen würden wir uns sehr, sehr viel Stress einfach generell ersparen.
Was sagen denn diese ehemaligen Gangmitglieder, mit denen Sie gesprochen haben? Das sind ja zum Teil heute sehr erfolgreiche Leute. Wie gucken die denn auf diese politische Entwicklung? Ich meine, die haben das als junge Menschen erlebt. Jetzt kommt es wieder. Was sagen die dazu?
Das ist immer ganz interessant, weil in der Regel häufig halt Menschen, die selber eine Fluchtgeschichte haben, sagen wir mal nicht automatisch solidarisch sind mit späteren Fluchtbewegungen. Häufig dann eher noch fast schon so eine, wir waren jetzt schon mal die Ersten hier, jetzt geht die Zugbrücke hoch und so. Also ich glaube, auf die aktuelle politische Debatte blickt man schon mit einem ziemlichen Entsetzen, insbesondere wenn man sich anguckt, wie sich Teile der CDU da radikalisieren und jetzt versuchen, weitestgehend das AfD-Programm umzusetzen. Das wird definitiv auch schon wahrgenommen. Andererseits gibt es schon auch, ich sag mal, mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, würde ich jetzt weiterhin nicht unbedingt als starke, polarisierende politische Menschen bezeichnen. Also teilweise ist es ja sogar eher so, dass man halt dann versucht, sich in der politischen Mitte irgendwie zu orientieren und sich da anzupassen, einfach weil das dann letztendlich die endgültige Form der Assimilierung ja dann auch ist in dem Fall.
Und sind die mit Ihrem Buch einverstanden? Gefällt denen das?
Was ich bis jetzt gehört habe, ja. Ich habe es mir ja so gesehen, habe ich mich ja abgesichert, indem ich ja auch alle Passagen, wo die Menschen selber sprechen, ja auch habe von denen freigeben lassen. Also nichts, was dort in diesem Buch steht und insbesondere was halt wörtliche Rede ist, ist nicht diesen Menschen auch vorgelegt worden und das wurde so abgenickt. Also Ich habe natürlich jetzt auch nicht den Anspruch zu sagen, das ist 40 Jahre her und das hat exakt genau so auf jedes Wort und jedes Komma so stattgefunden. Das ist, glaube ich, nach 40 Jahren auch einfach nicht mehr möglich, sondern die Idee war halt, Szenen zu schreiben mit dem Hinterkopf, so in etwa wird das stattgefunden haben. Und dadurch, dass alle Beteiligten das gelesen haben und gesagt haben, ja, Daumen hoch, bin ich damit auch ziemlich fein.
Paul-Christoph Gäbler, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für Ihren Besuch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und das Buch 36 Boys, wie eine Kreuzberger Gang zur Legende wurde, ist beim Blumenbach Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Die Jungleser, also der Büchernachwuchs, wird in dieser Woche groß gefeiert. Einmal in Bologna, wo gerade die weltweit größte Kinder- und Jugendbuchmesse stattfindet und mit einem der wichtigsten Preise, dem Astrid Lindgren Memorial Award, fast schon sowas wie eine Art Nobelpreis für Kinder- und Jugendbuchautoren. Und gestern hat die Jury bekannt gegeben, dass ihn in diesem Jahr der Kanadier John Klaassen bekommt. Und meine Kollegin Kim Kindermann, die ja auch bei uns für Kinder- und Jugendbuch zuständig ist, ist jetzt hier und erklärt uns, wer das eigentlich ist. Ist das denn ein gebührender Preisträger?
Also unbedingt. Ich bin ganz, ganz großer Fan. Der gebürtige Kanadier hat ja auch schon zweimal den deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Und das Tolle bei ihm ist, er ist so ein Meister darin, das Große im Kleinen zu erzählen und dabei immer lustig zu sein. Kein Buch gibt es wirklich, das ich nicht liebe. Also ich habe wirklich überlegt, jetzt auch in Vorbereitung, welches halte ich hoch? Aber ich finde sie alle toll. Seinen Durchbruch hatte der Autor, der heute in L.A. lebt, mit seinem Buch Wo ist mein Hut? Und das war 2011, es ist auf Englisch rausgekommen, ein Jahr später dann auf Deutsch. Und das ist die Geschichte von einem Bären, der seinen Hut sucht und einem Kaninchen, das den Hut eben stibitzt hat und das am Ende dann aber auch weg ist. Also so eine ganz verdrehte Geschichte. Und ich finde, da steckt alles drin, was Jon Klaassen ausmacht. Also simple Ideen, einfach erzählt, schlicht illustriert in Form und Farbe und doch tiefsinnig, schelmisch und immer mitunter wahnsinnig lustig. Und vielleicht auch noch das, es geht bei ihm immer ein bisschen um das Zusammenleben. Also da wird so verhandelt, was wollen wir, was ist gut, was ist richtig, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Also das zieht sich durch all seine Bücher durch und ich finde, das macht er ohne moralisierend zu sein, sondern auf so eine ganz spitzfindige Art und Weise.
Also zeichnet der eigentlich auch die Bücher selbst oder schreibt er nur die Texte?
Nein, nein, also er ist in erster Linie tatsächlich auch Illustrator, er illustriert auch Bücher von anderen Autoren. Aber was ihn eben so besonders macht, sind eben seine Illustrationen und die erkennt man sofort. Also das sind immer gedeckte Farben, braun, olivgrün, beige, schwarz, immer. Und der Stil, in dem er zeichnet, erinnert einen auch so ein bisschen 60er, 70er Jahre. Das sind sehr einfache Bilder, sehr plastisch. Die werden am Anfang mit der Hand gezeichnet und später am Computer weiterverarbeitet und die bestechen eben durch diese reduzierte Form einerseits und andererseits muss man sagen, dadurch, dass sie so reduziert sind, geben sie aber dem Humor, bieten sie eine grandiose Grundfläche, weil der kommt dadurch erst so richtig zum Tragen, weil man eben genau hinguckt, wie sehen die Figuren aus, was für Ausdruck haben die im Gesicht, wie stehen die im Zusammenhang mit der sie umgebenden Situation. Und dazu kommen dann die sehr kurzen, bündigen Texte, die bestehen ganz häufig nur so aus Einwortsätzen, also zum Beispiel, hast du meinen Hut gesehen? Nein, ich habe deinen Hut nicht gesehen. So sitzt das dann groß gedruckt. Und das ist eben ganz nah an den Kleinen, also an den Kindern. Die werden da sofort abgeholt. Aber neben dem passiert eben eine ganze Menge. Und das ist eben so klassisch für diesen Mann, dass er der frühe Trickanimation gemacht hat. Also das merkt man den Büchern an, dass es eben immer vordergründig geht um meinen Hut. Aber dann die Frage, darf ich eigentlich einen Hut mitnehmen? Was passiert, wenn ich einen Hut mitnehme? Und so weiter. Und so geht es immer tiefer in eine Geschichte rein. Sehr schön.
Ist jetzt dieses Hutbuch auch das, was ich als erstes lesen sollte, wenn ich den jetzt noch nicht kannte?
Also Wo ist mein Hut und Das ist nicht mein Hut, das ist der Nachfolgertitel gewesen. Das sind, glaube ich, seine bekanntesten Bücher. Mein Liebling ist allerdings Aus heiterem Himmel. Das sind 5 Geschichten, 5 kleine Meisterwerke, in denen es um skurril lustige Begegnungen zwischen Schildkröte und ihren Freunden geht. Und was da passiert, ist so hysterisch lustig, dass ich wirklich jetzt auch in Vorbereitung nochmal hier für unsere Gratulation nochmal reingeschaut habe und einfach, es gibt eine Geschichte, da stellen sich die beiden die Zukunft vor und dann wird das immer wilder, was sie sich vorstellen und dann passiert auch was, was ihnen ziemlich Angst macht und dann kriegen sie Angst vor etwas, was sie sich vorstellen. Alleine das ist so echt und so, das kennt man ja, dass man sich so reinsteigert in eine Sache, die noch gar nicht passiert ist und wie er das macht, super lustig, aber wenn ich sagen muss, wenn Sie ein Buch sehen, wo Jon Klaassen draufsteht, einfach hingehen, zuschlagen, nehmen, kein Fehler.
Also klare Empfehlung und Gratulation von Kim Kindermann an den diesjährigen Gewinner des Astrid Lindgren Memorial Awards. Das ist der Kanadier Jon Klaassen. Mittendrin im Berliner Stadtteil Neukölln am Richardplatz, da gibt es eine kleine Oase, die Buchhandlung Die Gute Seite und deren Inhaberin Friederike Hartwig ist jetzt für mich am Telefon. Hallo Frau Hartwig, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Bei Ihnen habe ich gesehen, da gibt es nicht nur gute Bücher, sondern auch Kaffee. Sie machen auch Veranstaltungen und Ausstellungen, jetzt Anfang Mai gleich wieder eine. Wie ist das denn entstanden? Was kann man da sehen?
Die Ausstellung, die im Moment gerade zu sehen ist, ist die von Wiebke Steinmetz. Wiebke Steinmetz macht Schatten, Papierschattendrucke, Stelen, Skulpturen. Und wir holen uns die Ausstellung tatsächlich immer in den Laden nach dem, was wir gerne tatsächlich da haben wollen. Wer aus dem Team sagt, hey, ich kenne da jemand oder das wäre doch toll. Genau, das setzt immer den Impuls und so wird es. Wir machen es für uns, weil es schön ist und aber natürlich auch, um dem Kiez da eine Kunst-Kiezbrücke zu schlagen und weil das für uns zusammengehört, ne? Literatur.
Und ist das so ein bisschen auf eher auf Kinderbuchillustrationen oder machen Sie auch quasi, ich sag mal jetzt so normale Kunst?
Also tatsächlich eher, ich sage jetzt mal, ja, das, was flach an die Wand geht in der Regel. Das mit Wiebke Steinmetz ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme. Das, was jetzt am 2. Mai zu uns kommt, ist Joris Baas-Backer mit der Graphic Novel Baumschatten. Das ist bei der Edition Moderne entschieden, in Anführungsstrichen ganz normale Graphic Novel. Da wird gezeigt, Stills daraus, Auszüge. Und wir hatten aber auch schon Ölgemälde, wir hatten schon Karikaturen von Katharina Greve, ganz unterschiedliche Sachen. Macht sehr viel Spaß und ist toll zu sehen, wie groß und klein tatsächlich darauf reagieren und das auch genießen.
Sie haben uns drei Bücher rausgesucht, in die wir mal reingucken wollen zusammen. Und das erste passt, finde ich, ganz gut dazu, denn das ist auch ein illustriertes Buch für Kinder. Chicken Survivor, Hühnchen süß-sauer. Ist das ein Kochbuch?
Ja und nein, würde ich sagen, denn im Anhang gibt es tatsächlich zwei Kochbücher, was ein bisschen ironisch ist, denn es geht ja um Hühner in diesem Kinderbuch aus dem Klett Verlag. Für ab 5 wird das angezeigt, aber eigentlich stimmt das gar nicht, denn das ist ein Buch für die ganze Familie und das macht, finde ich, auch gute Kinderbücher richtig aus, dass sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder wahnsinnig gut unterhalten sind und man eigentlich, wenn man fertig ist, sofort wieder von vorne anfangen will.
Und worum geht es da? Superheldengeschichte mit Huhn ist der Untertitel. Was ist das für ein Heldenhuhn?
Das Heldenhuhn heißt Vindaloo, also auch noch benannt nach einem Curry-Hühnchen-Gericht. Und das Huhn wohnt bei einer Familie. Diese Familie Power schafft sich 5 Hühner an, für jedes Familienmitglied 1. Und die Story ist kurz erzählt. Diese Hühner bekommen einen Luxusauslauf und einen Stall. Es kommt zuerst ein Fuchs, krallt sich ein Huhn. Es kommt später ein Habicht, krallt sich ein anderes Huhn. Dann sind es nur noch 3 Hühner. Aber, das wäre ja langweilig, dieses Vindaloo-Huhn verscheucht diese Angreifer. In der ersten Phase den Fuchs und in der zweiten den Habicht und ist dieses Superhuhn. Und das ist so lustig einfach dargestellt, wie dieses Huhn erst den Fuchs vertreibt, also richtig fertig macht, möchte man sagen, dabei aber auch einen hohen Preis zahlen muss, denn tatsächlich muss ein Flügel amputiert werden. Das Huhn ist dann also wirklich, und das in einem Kinderbuch, wird auch schön beschrieben, wie die Ärztin Dr. Julia das vornimmt. Und dieses Vindaloo-Huhn erholt sich aber wieder und ist dann gerade wieder genesen, um den Habichtangriff abzuwehren und hat damit also endgültig Superhelden- und Kultstatus erreicht, nicht nur bei den Hühnern im Stall, sondern auch in der Umgebung.
Also Hühner mal anders als in Form von Chicken Wings. Chicken Survivor heißt das Buch, Hühnchen süß-sauer, Superheldengeschichte mit Huhn von Masuda Kassem bei Klett Kinderbuch erschienen. Und dann haben sie uns einen Roman von Svenja Leiber rausgesucht. Nelka habe ich jetzt noch nicht gelesen. Warum soll ich das lesen?
Oh, erstens, weil sie damit zu einer großen Gruppe gehören werden und dadurch sich mit ganz vielen Leuten darüber austauschen werden. Ich habe gesehen, NDR hat es gerade zum Buch des Monats erklärt und weil es sich schnell liest und lange wirkt und, wie soll ich das sagen, trotzdem nicht aufregend oder gewaltvoll ist, möchte ich kurz erklären. In Nelka geht es um eine 16-jährige junge Frau, die im Osten, ich lasse es mal so vage, verschleppt wird auf einen Gutshof in Schleswig-Holstein. Wir sind im Jahr 1941, es geht also um Zwangsarbeit. Und der Erzählrahmen des Romans ist so gestaltet, dass die nun sehr alte Nelka dorthin wieder zurückfährt und auf diesen alten Gutsbesitzer treffen wird. Das ist der Rahmen, in dem das Ganze passiert. Und Svenja Leiber ist wirklich unglaublich, wie sie es schafft, so ein Thema mit wenigen Figuren, ohne konkrete Gewaltschilderung, sprachlich einfach so fantastisch zu erzählen. Das ist die Sprachkunst, die wir uns immer wieder wünschen.
Also eine wirklich starke Empfehlung. Svenja Leibers neuer Roman Nelka im Suhrkamp Verlag erschienen. Und als letztes haben sie noch ein Sachbuch rausgesucht. Kai Jung et al. Versammlung der Mikropolitiken. Was bedeutet das, Frau Hartwig?
Das ist ein Sachbuch, das im Adox Verlag erschienen ist. Es ist ein Verlag in Hamburg, die sich eigentlich im Bereich Architektur, Designtheorie und aber eben auch Urbanismus bewegen. Und das ist für mich total spannend als Buchhändlerin in so einer Kiezbuchhandlung, wo man denkt, ach, da kaufen die Leute irgendwie Kinderbücher. Naja, aber die Leute wollen ja auch gefordert werden und wir freuen uns immer wieder, auch solche Kleinode anbieten zu können. Es geht um das Recht auf Stadt, um Stadtpolitik und darum, wie sich Aktivismus verändert hat. Und das gerade in der Zeit jetzt, wo bei vielen Leuten Ohnmacht vielleicht auch vorherrscht. Wie ist die politische Situation? So viel Krisen. Was kann ich überhaupt noch tun? Wie kann ich wirkmächtig sein? Was hilft überhaupt noch? Nimmt dieses Buch die, so auch der Titel, Mikropolitiken in den Blick. Wie ist es, wenn Leute sich darum kümmern, dass es ein Freibad erhalten bleibt? Wie kann ich ein Kiezzentrum betreuen? Und muss es immer der große Wurf sein? Letztlich wertet es so ein bisschen die Aktion auf die Leute sowieso machen, ohne dass sie vielleicht merken, dass indem sie ihre Nachbarschaft organisieren, sie Teil eines politischen Prozesses sind. Und dieses Buch ist so schön, weil es Fotos gibt und weil Leute erklären, wie sie Sachen geschafft haben, aber auch wie sie gescheitert sind. Und das finde ich total schön, dass im Vorwort steht für alle, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, für alle, die täglich unsere Städte durchlöchern und diejenigen, die daran scheitern. Und dieses Löchern, dass nicht alles statisch ist, sondern dass wir überall gucken können, wo machen wir die Welt schöner und vor allen Dingen gemeinsam. Das ist einfach ja, eine tolle Sache. Und das Buch trägt dazu bei, Leuten Mut zu machen.
Also die Versammlung der Mikropolitiken bei Addox erschienen, eine der drei Empfehlungen von Friederike Hartwig von der Buchhandlung Die Gute Seite in Berlin-Neukölln. Vielen Dank, Frau Hartwig, für dass Sie mitgemacht haben und alles Gute.
Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
Internationalistisch, so nennt die AfD das, was auf unseren Theaterbühnen stattfindet. Die Partei möchte den bunten Mix aus aller Welt gern durch einen deutschen Spielplan ersetzen. Und in Kommunen, in denen die AfD schon im Stadtrat vertreten ist, versucht sie auch schon, auf die Spielplangestaltung einzuwirken und Stücke und Inszenierungsansätze zu verhindern. Darüber haben wir hier im Programm auch immer wieder berichtet. Das ist auch eins der radikalen Ziele für Sachsen-Anhalt, wo die als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei auf einen Wahlsieg im September hofft. Was dann dort gespielt werden soll und was der dortigen AfD als deutsches Ideal gilt, Jan Drees hat sich das im Parteiprogramm genauer angeschaut.
Nicht nur die Stücke von Goethe, Schiller und Kleist, sondern, Zitat, auch Modernes wie Botho Strauß möchte die AfD wieder auf unseren Theaterbühnen sehen. So ist es nachzulesen im gerade beschlossenen Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Und man fragt sich unweigerlich, welche Stücke des ewigen Literaturnobelpreisanwärters die selbsternannte Alternative für Deutschland hier avisiert. Die Einsamkeitsmeditation Groß und Klein? Die absurden Bagatellen aus sieben Türen, vielleicht eine szenische Fassung des Bestsellers Paare Passanten aus dem Jahr 1981? Selbstverständlich nicht. Es ist offensichtlich, dass hier geschielt wird auf Strauß 1993 im Wochenmagazin Der Spiegel erst veröffentlichten Essay Anschwellender Boxgesang mit dem berühmt gewordenen Satz »Seltsam, wie man sich links nennen kann, da links doch« von Alters her als Synonym für das Fehlgehende gilt. Über die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten von Botho Strauß' Essay wurde seinerzeit umfassend diskutiert. In der Folge erschien bei Ullstein der Sammelband Die selbstbewusste Nation, Untertitel Anschwellender Boxgesang und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte. Hier waren Texte versammelt, die geschrieben wurden von überwiegend konservativ argumentierenden Intellektuellen wie Ernst Nolte, Rüdiger Safranski oder Michael Wolfsohn. Die AfD Sachsen-Anhalt möchte also andeuten, dass Botho Strauß einer der ihren sei, dass sie auf der Gedankenhöhe dieses großen Schriftstellers beheimatet ist. Welch wundersame Überschätzung, sich hier an einen großen Schriftsteller heranzuwanzen unter der tönenden Überschrift »Patriotismus fördern, kein Staatsgeld für antideutsche Kunst und Kultur«. Aber vielleicht ist das alles auch nur ein Missverständnis, denn nicht einmal der Nachname von Botho Strauß ist in diesem Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt richtig geschrieben und bestätigt so eine weitere These aus dem Spiegel-Essay von 1993, in dem Botho Strauß bekannte, Die Intelligenz der Massen hat ihren Sättigungsgrad erreicht. Unwahrscheinlich, dass sie noch weiter fortschreitet, sich transzendiert und 10 Millionen RTL-Zuschauer zu Heideggerianern würden.
Jan Drees hat sich Gedanken gemacht, wie Boto Strauß ins Regierungsprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt kommt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als Lyrikerin hatte Kate Tempest für ziemliches Aufsehen gesorgt mit ihren Bühnenauftritten, die ein bisschen eher wie Konzerte waren als wie die üblichen Lesungen am Tisch. Und 2020 hat sich Kate dann als non-binär geoutet und ihren Namen in Kay geändert und darüber auch einen Roman geschrieben. Und jetzt ist noch ein zweiter Roman dazugekommen, Ein Leben lang gesucht heißt er. Maike Fessmann hat dieses Buch für uns gelesen. Worum geht's da drin?
Ja, es geht um eine Figur namens Roscoe Taylor, wird frisch aus dem Gefängnis entlassen, 15 Jahre war im Gefängnis wegen Totschlags und versucht jetzt wieder ins Leben reinzukommen und hat einiges gelernt im Gefängnis, nämlich, dass man eine Struktur braucht, dass man Selbstdisziplin braucht und versucht, diese Lektion jetzt eigentlich im Leben umzusetzen. Er war wirklich abgetaucht in Alkohol und Drogen. Und jetzt soll sich das Leben ändern. Er hat auch einen Hund angenommen. Das ist eigentlich noch eine ganz wichtige Figur für ihn. Muss jetzt erstmal Geld verdienen und will eigentlich ja wirklich mit Vorsatz ein neues Leben beginnen.
Also so eine Neuanfangsgeschichte, die Geschichte eines Beginns. Könnte man auch sagen, dass das so eine Art Erweckungsgeschichte ist?
Also es ist in der Tat so etwas wie eine Erweckungsgeschichte, denn es geht zunächst ganz tief hinunter in die Katakomben des Selbstzweifels und des Selbsthasses. Und die Figur ist eben non-binär. Eigentlich heißt Roscoe Molly. Die Mutter nannte ihn Roscoe, weil er so rot wie ein Roscoe, also wie die Bilder des US-amerikanischen Malers wurden. Und hadert die ganze Zeit mit seiner Geschlechtsidentität. Und dieses, gegen Ende gibt es eine Formulierung, das sagt er dann plötzlich, ich bin ein Mann. Und das ist fast wie so eine Erlösung. Da wird der Roman plötzlich sehr viel leichter, er wird euphorisch und er liest sich natürlich auch sehr viel leichter, denn ab diesem Moment haben wir das männliche Personalpronomen.
Was ist denn davor?
Und davor behilft sich der Autor immer mit zum Beispiel Personalpronomen wie they und them, also Hilfsmittel, Neopronomen, die man im Deutschen benutzt. Im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck von Singular They, also praktisch die Pluralform, die man dann nimmt, wenn man das Geschlecht nicht weiß. Also bei den Personalpronomen ist es eine ganz übliche Form im Englischen. Wenn man nicht weiß, ob es ein männlicher Doktor ist oder ein weiblicher, dann kann man eben Fair nehmen. Und das macht die Sache dann doch nochmal ganz speziell zum Lesen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja für uns eher ungewohnt und alles, was uns nicht gewohnt ist, kann ja auch so ein bisschen störend sein. Stört das nicht ein bisschen den Lesefluss?
Also im Deutschen ist es tatsächlich noch mal ungewohnter als im Englischen, weil es eben diese Form gibt. Aber natürlich ist es im Englischen auch seltsam, jemand die ganze Zeit im Plural anzusprechen, von dem man weiß, dass er männlich oder weiblich sein muss, weil es ist ja eine bestimmte Figur. Und das macht aber die Lektüre ausgesprochen spannend. Conny Lösch hat es auch sehr gut übersetzt, weil man doch merkt, als heteronormativer Leser, als Leserin, wie sehr wir daran gewöhnt sind, Menschen nach ihrem Geschlecht zu klassifizieren und sich immer wieder zurückzupfeifen und versuchen, ich entscheide jetzt mal nicht, soll das ein Mann sein oder eine Frau, sondern es ist jemand, der in diesem non-binären Stadium ist und das ist die eigentliche Geschichte. Das ist toll gemacht, weil eben der ganze Schmerz und das ganze Leiden und die ganze Qual dieser Person sich auch formal ausdrückt. Und es ist eigentlich ein tolles, performatives Stilmittel.
Und ist das eigentlich, sage ich jetzt mit so flachsig, ist das eigentlich alles, worum es geht? Oder gibt es da noch mehr Figuren und noch irgendeine Art Handlung?
Ja, es gibt jede Menge Handlungen. Es gibt noch die Familiengeschichte. Es gibt eine Liebesfigur, Dion heißt sie, die ist der Anlass, dass er sich dann als Mann zuschreibt, sich selber identifiziert. Aber es gibt eine Alkohol- bzw. drogensüchtige Mutter. Die ganze Jugendgeschichte wird erzählt. Und es gibt einen jüdischen Vater, der versucht, die Familie zusammenzuhalten, dann aber eine zweite Familie gründet und eine ältere Schwester, die irgendwie versucht, den Laden zusammenzuhalten und dann auch erzählt, ja, die Mutter ist wieder irgendwie aus dem Krankenhaus abgehauen und ich kümmere mich und du machst gar nichts, ja. Und also und es gibt auf der Gegenwartsebene spielt 2026, der Roman ist auch im Original dieses Jahr erschienen, so eine Gruppe von queeren Personen auf einem Grundstück, die in Transportern leben und mit denen er sich dann eben auch auseinandersetzt und die ihm helfen. Also so eine spezielle Sozialgemeinschaft gibt's auch. Und zentral ist aber schon die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und die Beschreibung, was es bedeutet, wenn man eben von seinem Körper völlig abgetrennt lebt und auch gar nicht weiß, wie man den Wunsch nach Berührung artikulieren soll oder der so fremd dem eigenen Körper gegenüber ist. Und das ist insgesamt, wird der Roman dadurch, hat schon ein gewisses Pathos, ja, also es ist eine Leidensgeschichte, ja. Man muss wirklich durch den ganzen Schmerz des Helden hindurch. Und am Ende mündet es aber tatsächlich in so einer Apotheose, in einer Erlösung, in einem erlösenden Schlussbild.
Klingt so, als sollte man das lesen.
Das soll man unbedingt lesen. Es ist wirklich ein guter Roman, der auch sehr rhythmisch geschrieben ist. Und Kate Tempest kann wirklich auch gut mit Emotionen umgehen. Und wer zunächst mal reingucken will, sollte wirklich ins Netz gehen und sich diese tollen Auftritte anschauen oder das Video Know Yourself, da ist die ganze Geschichte nochmal zusammengefasst. Da kommt Kate Tempest in den Friseursalon, dann werden die Haare abgeschnitten, ratzfatz, ganz kurz. Und auf dem Bildschirm vorne sieht man, wie er früher als Kate Tempest, als Frau über die Bühne fegt. Und ist natürlich ein klassisches Hip-Hop-Genre, also wie Eminem, Lose Yourself. Da ist es gut nachgebaut und ist einfach auch ein guter Rapper. Und es ist erstaunlicherweise auch ein guter Roman.
Maike Fässmann ist also sehr angetan von Kate Tempests neuem Buch Ein Leben lang gesucht. Aus dem Englischen hat es Conny Lösch übersetzt und erschienen ist es beim Suhrkamp Verlag für 25 €.